Ja, schönen guten Morgen. Herzlichen Glückwunsch zu 10 Jahren ADK. Freue mich, hier sein zu dürfen und vielleicht ein paar Gedanken zu dem großen Thema Kultur und Nachhaltigkeit hier mal entwickeln zu können. Entwickeln deswegen, weil es ja in dieser Beziehung kein feststehendes Repertoire oder Inventar von Handlungsmöglichkeiten gibt. Und der Vortrag hat ja noch den Titel Zeit zum Handeln. Und wenn ich sowas lese, dann wird mir ja immer ganz anders, weil wir haben ja mindestens seit 1972 höchste Zeit zum Handeln, nämlich seitdem die Limits to Growth erschienen sind. Und es ist, wenn man rechnet, eben schon mehr als 4 Jahrzehnte her. Und in der Nachhaltigkeitsszene ist es gewissermaßen ein stehendes Narrativ geworden, dass man dringend handeln muss. Dazu gibt es diverse Metaphoriken. Es ist 5 vor 12 oder es ist 3 vor 12 oder die Klimawissenschaftler sagen dauernd, wir haben keine Zeit und so weiter. Und das Spannende ist ja, dass sich die Normalgesellschaft und die ihr zugrunde liegende Wirtschaft so ganz und gar unbeeindruckt zeigt davon. Die arbeitet nämlich nach anderen Zeitlogiken und die arbeitet überhaupt auch nach anderen Prinzipien als nach so etwas Sperrigem wie dem Prinzip der Nachhaltigkeit. So, und das ist erstens ein soziales und politisches Problem, aber es ist auch ein ästhetisches Problem und deshalb freue ich mich, dass ich hier diesen Vortrag halten darf und ich möchte den mal mit einem Storytelling aus der anderen Art eröffnen, diesen Vortrag. Ich lese ja immer Zeitungen wie die Bild-Zeitung und so und zwar aus dem Grund, weil man das lesen muss. Wir dürfen ja nicht dem Irrtum anheimfallen, dass die Publikationen, die Zeitschriften, die Portale, die gewissermaßen unsere Auffassungen und politischen Stoßrichtungen widerspiegeln, informativ seien für uns. Man muss die anderen lesen. Und ich werde Ihnen gleich, wenn ich das vorlese, diesen Artikel, werden Sie merken, warum ich glaube, dass man das lesen muss. Und außerdem ist es schön für so einen frühen Vormittag, weil es möglicherweise auf eine bizarre Art und Weise unterhaltsam ist. Das ist also ein Artikel aus der Bild-Zeitung von vor einigen Monaten und der ist überschrieben, meine total verrückte Reise um die Welt in 124 Stunden. Und da geht es also um den Bild-Reporter Michael Quandt, Klammer 48, und der flog für 1.827 Euro und ausschließlich mit Billigfliegern um die Welt. So, und dann macht er seinen Report, der hier ganzseitig abgedruckt ist und mit Tausenden, also nicht mit Tausenden, die gibt es wahrscheinlich im Netz, die Tausende Postings, aber hier sind diverse Fotos abgedruckt und Sie werden gleich auch hören und erfühlen können, was auf diesen Fotos zu sehen ist. Tag 1, Mittwoch. 7.15 Uhr hebe ich in Berlin ab, mit Ryanair geht's nach Bukarest. Nach der Landung düsen wir mit dem Taxi zum Parlamentspalast. Wir haben 3 Stunden Zeit, um 14.40 Uhr geht es weiter nach Dubai. Bei Fly Dubai haben wir 2 Zentimeter Beinfreiheit mehr. Eng ist es trotzdem, an Schlaf ist nicht zu denken, es ist trubelig an Bord wie auf einem Bazar. Um 19.25 Uhr landen wir, Temperaturschock 37 Grad am Abend, wir entspannen auf der Rooftop-Bar Level 43, Tag 2, Donnerstag. Um 3 Uhr schlafen wir in der Lobby des Jumeirah Emirates Tower Hotel 2 Stunden, dann startet unsere Jeep-Tour durch die Wüste, die ich mit einem Ritt auf einem Dromedar beende. Danach überwinde ich meine Höhenangst, genieße in 452 Meter Höhe den Blick über die Stadt auf der 124. Etage des Burj Khalifa. Mittags geht's weiter nach Bangkok. Tag 3, Freitag. Mit 30 Minuten Verspätung landen wir um 2.30 Uhr lokaler Zeit in Bangkok. Jetzt erstmal zum Sampeng Night Market. Im morgengrauen Frühstück auf einer Hotelterrasse mit sensationellem Blick auf den Wat Arun, den Tempel der Morgenröte. Anschließend Fußmassage im Wat Phu-Tempel, dann mit dem Longtailboot über den Chao Phraya. Mittags fliegen wir mit Air Asia weiter nach Singapur. Erster Stop Gardens by the Bay, Beine vertreten, dann zum coolen Infinity Pool in der 57. Etage des Marina Bay Sands. Grandiose Aussicht, Tag 4, Samstag. Um 1.45 Uhr heben wir mit Flyscoot ab nach Sydney. Schon vor dem Start ratze ich ein, schlafe trotz Turbulenzen 6 Stunden. Nach der Landung bringt ein Taxi uns zum weltberühmten Opera House. Blauer Himmel, Sonnenschein, aber nur 15 Grad. Noch schnell zum Paddy's Market, aber für Souvenirs ist eh kein Platz. Also ab zum Flughafen mit Jetstar fliegen wir weiter nach Honolulu. Uber-Fahrer James fährt uns mit einem Tesla, das ist nachhaltig, zum Waikiki Beach. Ich esse ein traditionelles Shave-Eis. Tag 5, bei Sonnenaufgang fliegen wir mit Southwest Airlines nach Baltimore, unserer letzten Station, Blitz-Sightseeing-Tour zum Federal Hill Park, bevor wir mit Wow Air mit Mini-Stop über Reykjavik, Klammer auf Island, Klammer zu, zurück nach Berlin düsen. So, das hat Herr Quandt gemacht in 124 Stunden für 1.827 Euro um die Welt. Und wir haben gehört, was er alles gesehen und getan hat bei dieser Reise. Warum lese ich Ihnen das vor? Ich lese das deswegen vor, weil das Storytelling dieser Gesellschaft über sich selber ist. Das ist etwas, was man zur Kenntnis nehmen muss. Und das betrifft keineswegs nur die Bild-Zeitung. Es betrifft die ganze komplette Qualitätspresse, es betrifft Fernsehfeatures und so weiter. Und das Interessante ist, wenn man guckt, wie gewissermaßen die Medienberichterstattung departamentalisiert ist, dann haben Sie in der Süddeutschen Zeitung, in der Frankfurter Allgemeinen und so weiter, haben Sie immer die Wissenschaftsseite. Und auf der Wissenschaftsseite berichten Wissenschaftsjournalisten über besorgte Klimaforscher. Oder Meeresforscher oder wer auch immer, da sind immer die neuesten Erkenntnisse über den Untergang der Welt zu lesen. Und die haben alle einen total dramatischen Tenor, weil die Datenlage über das Thema Nachhaltigkeit im 21. Jahrhundert ist eine ausgesprochen schlechte Datenlage, weil wir jedes Jahr, ich sage ganz einfach, jedes Jahr mehr Aufwand an Material, Energie und so weiter bewegen und damit mehr Müll und mehr Emissionen erzeugen. Insofern kann die Datenlage auch gar nicht besser werden. Das ist simpel. Aber wenn Sie dann von der Wissenschaftsseite umblättern in den Reiseteil, dann kriegen Sie die 8-seitige Sonderbeilage Kreuzfahrten. Ja? Und diese 8 Seiten über Kreuzfahrten sind so ähnlich auf etwas gehobenem Niveau wie das, was hier die Bild-Zeitung über die 124 Stunden Weltreise berichtet. Außer, dass Kreuzfahrer nicht so viel erleben wie Herr Quandt, sondern die hängen ja nur rum. Und deshalb sind die wesentlichen Reiseberichterstattungen drehen sich ums Essen. Weil auf diesen Kreuzfahrtschiffen sind ja irgendwie 70 Restaurants. Und ist ja immer alles all-inclusive und hat immer den Eindruck, das ist Hunger Winter 1946, weil die alle so viel über dieses Essen schreiben. Was bedeutet das mit dem Essen? Das bedeutet natürlich, dass ich, wenn ich eine Form von Tourismus betreibe, auf der ich mich nicht bewege, sondern gewissermaßen in einem Container transportiert werde, die wesentlichen Dinge die sind, die in diesem Container sich abspielen. Und das ist ein bisschen Sport, ein bisschen Show, ein bisschen Essen. Und dieses Essen, und dann komme ich zum Punkt, ist ja ein Essen, was nicht lokal, wenn die mal einen Hafen anlaufen, irgendwie gecatert wird, sondern das wird je nach der Reisegesellschaft vom Heimatland aus pausenlos da hin und her geflogen, weil das muss ja frisch sein und das Bundesgesundheitsamt muss das auch akzeptieren können und so weiter. So, es sind gerade 75 neue Kreuzfahrtschiffe im Bau, zu den hunderten, die es irgendwie gibt. Und so ähnlich wie er hier mit seinen Billigfliegern, sind es ja gesellschaftliche Praktiken, die absolut, sagen wir es mal vorsichtig, nicht in das 21. Jahrhundert gehören und passen. Weil wir ja gelernt haben, unter anderem von den Limits to Growth, mit dieser Form der Vernutzung von Welt, ein Weltverbrauch, ein Umweltverbrauch, der in keiner Weise irgendein Kriterium von Nachhaltigkeit erfüllt, kommt man nicht durch das 21. Jahrhundert. Die sowohl soziale als auch politische als auch ästhetische Fragestellung wäre, wie erfindet man eigentlich ein Gesellschaftsmodell, für das 21. Jahrhundert, dass an essentielle Errungenschaften des Zivilisationsprozesses oder der Moderne anknüpft, das heißt Freiheit sichert, Rechtsstaatlichkeit sichert, Partizipation sichert und Bildungsversorgung, Sozialversorgung, Gesundheitsversorgung sichert und dieses aber auf eine Basis stellt, die nicht diesen zerstörerischen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen oder mit Natur zugrunde legt, sondern da einen neuen Stoffwechsel organisiert, weil das Prinzip ist ja relativ einfach zu erklären und sichtbar, Frau Schweger hat ja auch schon auf die aktuelle politische Situation hingewiesen, sichtbar, dass die Zerstörungswirkung unserer wirtschaftlichen Praxis und aber auch unserer Konsumpraxis, unserer Freizeitpraxis, unserer beruflichen Praxis, dass diese ganzen Praktiken dazu führen, dass dieses Gesellschaftsmodell nicht aufrechtzuerhalten ist. Ja? Wenn ich über Nachhaltigkeit spreche, dann spreche ich nicht über Natur. Ich spreche über die Ermöglichung des freien Lebens. Die Ermöglichung der Fortsetzung eines zivilisatorischen Prozesses, der uns allen, solche Institutionen wie die ADK oder politische Freiheit und so weiter gestattet hat. Das ist das Projekt, was man fortsetzen muss. Und wir wissen alle, das lässt sich nicht auf der Basis der bisherigen wirtschaftlichen Praxis, nicht auf der Basis des bisherigen Stoffwechsels fortsetzen. So. Und das ist eine, wie soll man sagen, das ist ein Sachverhalt, wo es kein Expertenwissen, kein Lösungsformat, kein Masterplan gegenwärtig gibt, wie man das realisieren könnte. Ganz im Gegenteil, das war ja der Hinweis, ist es ja so, dass uns im Augenblick in den freien Gesellschaften die zerstörerische Praxis auf die Füße fällt. Mit tiefen, tiefen Folgen für die Fortexistenzmöglichkeit von Demokratie. Ja? Denn dass es diese weltweite Migration gibt, hat zu wesentlichen Teilen Ursache in Umweltveränderungen. Und die Umweltveränderungen haben ihre Ursache in unserer Praxis, in wachstumswirtschaftlicher Praxis, die sich unglückseligerweise ja globalisiert hat, sodass die Wirkungen immer tiefgreifender und möglicherweise verhängnisvoller werden. Ja? Aber wenn wir in der Gegenwart 69 Millionen Menschen haben, die auf der Flucht sind, dann sind die nicht alle wegen Klimawandel auf der Flucht, aber möglicherweise wegen sekundärer oder tertiärer Folgen des Verschwindens von Überlebensräumen, die immer dazu führen, das ist menschheitsgeschichtlich trivial, dass Menschen von dort, wo sie eigentlich sein wollen, weggehen müssen und woanders versuchen müssen, ihr Überleben zu sichern. Ja? Und das ist, man kann sagen, der Flüchtling ist die säkulare Figur des 21. Jahrhunderts. Ein Begriff wie Flüchtlingskrise ist totaler Blödsinn, weil eine Krise semantisch ja darauf hinweist, dass es die Unterbrechung eines stabilen Zustandes ist. Und wenn die Unterbrechung bewältigt worden ist, dann kehrt das System in den stabilen Ausgangszustand zurück. Das wird nicht der Fall sein. Man muss die Zahlen sich angucken, man muss die Prognosen sehen und weiß, es werden hunderte Millionen Menschen gezwungenermaßen wandern müssen. Und jetzt kommt die Auswirkung auf Demokratie. Was passiert denn in dem Wertekontinent Europa? Was passiert denn da? Was ist denn die psychologische Reaktionsbildung? Die psychologische Reaktionsbildung ist nicht eine Fortsetzung des zivilisatorischen Prozesses der Lösung sozialer Konflikte durch neue Modelle, durch Aushandlung, durch Deprivilegierung von privilegierten Gruppen, sondern das ist Mauern bauen. Ja, es ist realer Zynismus, der Einzug hält. Das ist etwas, muss ich auch sagen, was ich überhaupt nicht für möglich gehalten hätte, dass in so kurzer Zeit eine so antizivilisatorische Entwicklung Raum greift und das Spannungsverhältnis zwischen der Werte-Rhetorik und gewissermaßen der narrativen Begründung für das europäische Projekt und der Praxis dieses europäischen Projektes, dieser Gap dazwischen, der wird so groß, dass man eigentlich im Grunde genommen depressiv wird. Und es ist ein erstaunliches Nebenaspekt dessen ist, dass dieser neurechten Bewegung, die natürlich genau auf der Grundlage dieser Diskrepanz sich bewegen kann und den Unmut, die Beunruhigung, das Ressentiment, die Menschenfeindlichkeit von Menschen vitalisieren kann und verbreiten kann. Das hat alles etwas damit zu tun, dass unsere Verhältnisse sich verändern, und zwar materiell verändern. Vielleicht noch psychologisch betrachtet. Der Wunsch, der starke Wunsch, diese Flüchtlinge hier nicht haben zu wollen, hat ja eigentlich nur die Ursache, dass man in den reichen Gesellschaften die komfortable Weltwahrnehmung über viele Jahrzehnte entwickelt hat, dass die Probleme da draußen sind. Die sind nicht hier, die sind ja da draußen. Ja, da sind irgendwelche Warlords, die Kriege machen in Afrika, da sind Drogengeschichten in Südamerika, da ist Verarmung in und so weiter und so, das ist so da draußen. Und mit dieser Draußenperspektive kann man super operieren, da kann man Entwicklungszusammenarbeit machen und so weiter und so weiter. Aber in dem Augenblick, wo die Leute hierher kommen, kriegt man die physische Mitteilung, nee, das ist nicht da draußen, das ist hier. Und die Fluchtursachen seid ihr. Ich finde es überhaupt eine der besten Bullshit-Redewendungen. Wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Ja? Wie vieles im Moment sehr bullshittig ist von der Rhetorik her, ist ein anderes Thema. Aber verstehen Sie, was ich meine? Da passiert etwas. Und das, was dort passiert, ist ein Indikator dafür, ein deutlicher Hinweis darauf, dass dieser zivilisatorische Prozess, wie er im Moment stattfindet, hochgradig deswegen gefährdet ist, weil er auf ökologische Bedingungen keinerlei Rücksicht nimmt. So, und dann haben wir eine Aufgabe. So ein großes Problem, für das es überhaupt kein Lösungsformat gibt. Und ich bin ja in irgendeiner Weise Teil der Nachhaltigkeitsszene, die ja auch divers ist und so. Aber ich halte es für eines der größten Defizite, und deshalb bin ich auch sehr gerne auf dieses Symposium gekommen, für eines der größten Defizite dieser Nachhaltigkeitsszene, dass sie überhaupt keinen einzigen Gedanken an ästhetische Fragen verschwendet, sondern dominiert ist von Wissenschaftlichkeit und von extrem technokratischen Begrifflichkeiten. Also Sie kennen ja alle diese Worte wie irgendwie Suffizienz, Resilienz, Effizienz oder so und diverse Berechnungen und Diagramme und Zustand der Welt und so weiter und so weiter. Und wenn ich meiner Mutter sagen würde, wir müssen Suffizienz mehr machen, dann wird die mich angucken und sagen, wie jetzt? Was soll das denn sein? Ja? Hat das was mit diesen Geländewagen zu tun? Ist ja auch eine seltsame phonetische Übereinstimmung, Suff und Suffizienz. Aber was ich damit sagen will, ist, dass das niemanden hinter dem Ofen hervorlockt. Das sind spezialistische Diskurse, die auf ihre Art und Weise den Frieden mit den Verhältnissen gemacht haben und glauben, man könnte mit Berechnungen und mit Diagrammen und abstrakten Begrifflichkeiten Veränderung, gesellschaftliche Veränderung herbeiführen. Und das ästhetische Defizit ist deswegen so groß, weil es überhaupt niemals in der Geschichte eine soziale Bewegung, eine erfolgreiche soziale Bewegung gegeben hat, die darauf verzichtet hätte, ein eigenes ästhetisches Programm zu entwickeln. Über Symbole, über Habitus, wie kleidet man sich, wie bewegt man sich, über Veränderung sozialer Verkehrsformen, über Musik, ja, über Literatur, über was auch immer. Und alles das ist im ganzen Thema Nachhaltigkeit überhaupt nicht mehr vorhanden. Das muss man sich mal reinziehen. Ja? Sondern man glaubt gewissermaßen durch wissenschaftliche Überzeugungskraft und den Verweis auf harte Daten ankommen zu können, anstinken zu können gegen Michael Quandt. Das kann man aber nicht. Weil Michael Quandt und die Quandts dieser Welt erzählen rauf und runter, Tag für Tag in den unterschiedlichsten Medien die Geschichte von dem guten konsumistischen Leben, von dem positiven Weltverbrauch. Das ist die Form von Weltbeziehung, wie mein Kollege Hartmut Rosan das nennen würde, die rauf und runter ästhetisch kommuniziert wird. Okay? Und jetzt hat die große Frage, was kommunizieren wir denn dagegen? Ja? Und ich finde, das ist ein unglaublich herausforderndes und auch attraktives Programm. sich mal daran zu machen, in der Form des Umgangs mit dem Thema etwas ganz anderes zu entwickeln, Interventionsstrategien zu entwickeln, Kommunikationsstrategien zu entwickeln, die nicht darauf reinfallen, dass irgendwie das bessere Argument, was wissenschaftlich begründet ist, irgendwie Veränderung herbeiführen würde, sondern dass es die veränderte Praxis ist, die dazu führt, dass die Dinge sich verändern. Und veränderte Praxis basiert immer darauf, dass es Systemstörungen gibt, dass irgendetwas vibriert im System, weil es eine Form der Intervention gegeben hat, etwas zu sehen war, was man noch nicht gesehen hat, oder etwas zu eine Störung stattgefunden hat, die nicht vorgesehen gewesen ist. Also Strategien wie die Yes-Men oder Peng oder andere Theaterkollektive machen. Oder was Milo Rau macht mit seinem General Assembly oder dem Kongo-Tribunal, was er ja neuen Realismus nennt. Und ich finde das eine sehr interessante Form des Versuches, ein anderes ästhetisches Moment in das Politische hineinzubringen, so zu operieren. Indem er ja zum Beispiel sagt, wir haben nicht die Institutionen, die die Probleme der Gegenwart repräsentieren könnten. Ja? Also wie zum Beispiel Gerichtshöfe, die Menschenrechtsverbrechen im Kongo verhandeln. Also müssen wir sie theatralisch verhandeln und zeigen, dass das geht. Ja? Und dann diese Interferenz zwischen realen Staatsanwälten, realen Richtern, realen Zeugen und einer theatralischen Situation, die gar keine formale Legitimation hat. Und das führt dann plötzlich zu etwas, nämlich im Land selber, wo sich jetzt diverse solcher Tribunale gegründet haben, um real, nicht theatralisch, diese Dinge versuchen, juristisch handhabbar zu machen. Sie kennen viel mehr Beispiele, das ist Ihr Business, das ist das, wofür Sie ausgebildet werden und was Sie machen. Aber was mich daran interessiert, ist, dass wir wegkommen müssen vom Überzeugen von irgendwelchen Menschen, indem wir sagen, die Welt geht unter. Sie alle, fast alle, die in diesem Raum hier sind, sind ja überwiegend junge Menschen, haben ja ihr ganzes Leben lang noch nichts anderes gehört, als dass es 11:55 ist. Keine effektive Kommunikationsstrategie. Okay? Wenn man ständig gesagt bekommt, die Welt geht unter, aber sie geht gar nicht unter. Sie geht ja in den reichen Gesellschaften nicht so schnell unter wie in den armen Gesellschaften. Und auch hier haben wir ja ein Element, was dringend thematisiert gehört. Ja? Weltuntergangsrhetorik ist Ideologie. Ist totale Ideologie, deshalb ist sie so attraktiv. Da kann jeder drin einstimmen, ja, 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 wenn wir so weitermachen, geht die Welt unter. Das ist aber Quatsch. Die geht nicht zur selben Zeit für alle unter, sondern es gibt in den Gesellschaften, die mehr materielles Vermögen, mehr Organisationsvorteile, mehr tradierte politische Macht haben, dauert das viel länger mit dem Untergang. Da sind viele andere schon tot. Da ist es hier alles noch, kann man noch echt schäffig mit den SUVs durch die Gegend fahren, ja? Die Kinder in den Waldorf-Kindergarten bringen. Verstehen Sie, was ich meine? Und da ist ein unpolitisches Moment drin, mal ganz davon abgesehen, dass die Apokalypse-Erzählung total super ist. Ich persönlich finde an dem Gedanken, sterben zu müssen, eigentlich nur blöd, dass alle anderen doch noch da sind und ich bin weg. Und wenn ich die Apokalypse habe, ist eigentlich total toll. Dann sind alle anderen auch weg. Das heißt, da geht keine Party weiter. Ja, ich verpasse überhaupt nichts. Und so, also ist der sozialistische Tod, der da gedacht wird. Aber der wird empirisch so nicht stattfinden, sondern das ist ein ideologisches Moment, was verdeckt, dass eben das alles sehr ungleich ist. Und jetzt zum Schluss vielleicht, und das ist so das, wo ich ja gar nicht pessimistisch sein will, ist es natürlich das zivilisatorische Projekt, was zu offenen Gesellschaften geführt hat. Sprich zu liberalen, rechtsstaatlich verfassten Demokratien wie unserer, ja tatsächlich dazu geführt hat, dass alle Menschen Handlungsspielräume haben. Dass alle Menschen die Möglichkeit haben, in unterschiedlichem Maße, mehr oder weniger, aber doch die Möglichkeiten haben, ihre Welt anders zu gestalten und Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung dieser Gesellschaft, das heißt zur Weiterentwicklung. Und da steckt etwas drin, was sehr, sehr lange vernachlässigt worden ist, auch von Sozialwissenschaftlern, wie ich es einer bin, von der Philosophie, von den Universitäten ganz allgemein. Man hat leider darauf verzichtet, dieses zivilisatorische Projekt weiterzuentwickeln, sage ich sehr selbstkritisch, weil ich versuche mal, dieses Wir ausnahmsweise mal zu verwenden, alle davon ausgegangen sind, das geht jetzt mal so weiter. Und im Moment lernen wir, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Das ist ein Projekt, was systemisch immer gefährdet ist und was im Moment materiell sehr stark gefährdet ist. Also haben wir etwas vergessen. Wir haben vergessen, dass dieses Projekt nur dann lebt, wenn es weiterentwickelt wird. Und diejenigen, die es weiterentwickeln, sind die Bürgerinnen und Bürger dieses Typs von Gesellschaft. Nicht die von Diktaturen und autoritären Gesellschaften. Deren Handlungsspielräume sind viel kleiner. Hier sind sie sehr groß. Sehr groß. Und insofern ist aller Raum da für eine Form von sozialer Bewegung, die eine Mitteilung macht und eben nicht nur eine datenbasierte Mitteilung macht, alles könnte anders sein, wir können dieses Projekt weiterentwickeln, wir haben dafür humanitäre Gründe, wir haben dafür rationale Gründe, wir haben dafür emotionale Gründe, aber das kann man machen. Ja? Und da darf man auch nicht den Fehler machen, das als moralisches Projekt zu etikettieren. Dann hat man schon verloren. Das ist das größte Manko der Nachhaltigkeitsszene, dass sie immer so daherkommt und sagt, ihr müsstet. Ja? Oder ihr müsst. Das will keiner. Sondern das Projekt ist ja dann interessant, wenn man selber lustvoll dazu beitragen kann und sich selbst anders erleben kann als im Normalzusammenhang. Vielleicht ist das der letzte und wichtigste Punkt, was soziale Bewegungen angeht. Soziale Bewegungen werden dann, das habe ich schon gesagt, wirksam, wenn sie eine bestimmte Form einer ästhetischen Praxis entwickeln. Aber das wesentliche Moment für die Einzelnen, die teilhaben wollen an einer solchen sozialen Bewegung, ist, dass in dem Bewegen selbst schon ein anderes Leben gelebt wird oder spürbar wird. In der Bewegung selber taucht etwas davon auf, wie es anders sein könnte. Es bilden sich andere Vergemeinschaftungen, es bilden sich andere Formen. Das weiß jeder, der mal auf einer gelungenen Demo war oder irgendeiner anderen Protestaktion. Das ist sogar vom Inhalt relativ losgelöst. Sondern es steckt dieses Moment darin, was selbst etwas mit einem macht, was dann, wenn es gut ist, automatisch so ist, dass man es fortsetzen möchte. Und das ist meine Verbindung zwischen Kultur und Nachhaltigkeit. Deshalb glaube ich, dass Nachhaltigkeit keinen Millimeter nach vorne kommt, wenn sie nicht dieses kulturelle, ästhetische Projekt verfolgt. Und umgekehrt für die Veranstaltung hier, für dieses Symposium hier, wäre das aus meiner Sicht genau das Programm. Zu gucken, wie kann ich denn als jemand, der im Bereich darstellende Kunst unterwegs ist oder in anderen Bereichen kultureller Produktion, wie kann ich denn zu dieser Reformulierung, zu dieser Weiterentwicklung dieses zivilisatorischen Projektes meine eigene Arbeit beisteuern? Okay, vielen Dank.